gibt Texte, die sind eigentlich zu schön, um über sie zu reden oder in einer Predigt auszulegen. Das Hohelied der Liebe zum Beispiel, da spricht jeder Satz so genial für sich, da ist jedes weitere Wort dazu eigentlich zu viel und bleibt hinter diesen großartigen Worten zurück. Was soll man dazu noch predigen, Hohelied der Liebe? Fällt mir unheimlich schwer, dazu zu predigen. Und der aaronitische Segen ist auch so ein Text. Das sind Worte, unmittelbar von Gott eingegeben und angeordnet. Und sie sind eigentlich zu schön und zu stark, um sie in einer Predigt auszulegen. Unsere Worte zu diesen göttlichen Worten bleiben immer hinter dem zurück, was dort eigentlich gesagt wird. Diese Segensworte haben eine einzigartige Kraft. Und sie haben Menschen über Jahrtausende getröstet, gestärkt und gesegnet. Und das ist für mich das Größte an diesen Worten aus dem 4. Buch Mose, dass Gott selbst durch diese Worte segnet. Wenn wir diese Worte aussprechen, segnet Gott durch unsere Worte. Das heißt, nicht wir segnen am Ende des Gottesdienstes, sondern Gott selbst segnet, wenn wir diese Worte sprechen. Und wir folgen damit einer uralten Anweisung Gottes an Mose, die er dann an Aaron weitergeben sollte. Und Aaron sollte sie an seine Nachkommen, die Priester, weitergeben. Und Gott wird durch diese Priester segnen. Und da wir ja im neuen Bund leben, so wie wir es von einigen Wochen hier auch besprochen und bedacht haben, sind wir alle Priester. Wir alle, wir Gläubigen, sind göttliche Priester, königliche Priester, ein allgemeines Priestertum. Und so dürfen wir alle mit diesen Worten segnen. Und es ist nicht nur irgendwelchen Priestern zugestanden. Und das ist für mich das Größte. Wenn wir mit diesen Worten segnen, segnet Gott selbst. Schauen wir uns diese großartigen Worte einmal an aus dem 4. Buch Mose. In Kapitel 6, Vers 22 bis 27 ordnet Gott an, wie die Kinder Israel gesegnet werden sollen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. In dieser Aussage, in dieser Anweisung, in dem Rahmentext, sprechen mich zwei Formulierungen besonders an. Wie gesagt, diese großartige Zusage von Gott: Ich will segnen. Gott segnet, wenn wir segnen. Ich habe so gedacht, mehr Wirkung im Gottesdienst geht nicht, wenn Gott am Ende segnet. Und was mich auch sehr anspricht, ist die zweimalige Anweisung: So sollt ihr die Kinder Israels segnen. So sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Und überhaupt hat dieser Text eine sehr interessante Struktur. Schauen wir uns zunächst einmal die Struktur an. Auffällig die Dreigliedrigkeit: Einleitung, Segen, Schluss. Einleitung und Segen wiederum sind auch dreigliedrig. Kann man so schön sehen. Und das ist kein Zufall, diese Zahl 3 steht ja für Gott, für die Dreieinigkeit, für Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen ist dieser Segenstext auch für den Trinitatis-Sonntag, das ist heute als Predigtext vorgeschlagen. Trinitatis ist das Dreieinigkeitsfest, das ist immer der Sonntag nach Pfingsten. Da gedenken wir den dreieinigen Gott und so hat man überlegt, dieser trinitarische Segen oder dieser aaronitische Segen hat auch was im weitesten Sinne mit der Dreieinigkeit zu tun, deswegen an Trinitatis. Jedenfalls wird hier die Göttlichkeit scheint hier durch diese Dreigliederung. In der Einleitung wird dreimal gesprochen, also geht es dreimal um Sprechen. Der Herr sprach zu Mose, Mose soll zu Aaron sprechen und Aaron soll wiederum zu und seine Nachkommen sollen zu den Kindern Israel sprechen. Also dreimal wird gesprochen. Und logischerweise ist dann auch der zu sprechende Segen, um den es dann auch geht, dreigliedrig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist diese Dreigliederung. Und innerhalb dieses dreigliedrigen Segens kann man auch eine deutliche Steigerung entdecken. Allein an der Anzahl der Worte. Im Hebräischen stehen da gar nicht viele Worte. Das heißt, Gott braucht nicht viele Worte, um zu segnen. Und das schauen wir uns mal an. Der erste Segensspruch im Hebräischen, also das ist Gott, hat nur 3 Worte im Hebräischen. Der zweite Segensspruch hat 5 Worte und im dritten sind es nur 7 Worte. Das ist alles. Mehr kann man sagen, mehr braucht es nicht. Und ich habe das mal so gewissermaßen als Anlehnung an das WLAN-Symbol, vielleicht haben es manche erkannt, angelehnt. Erst 3, dann 5, dann 7 Worte. Und ich dachte so, das ist wie WLAN, das breitet sich vom Router Gott aus in unser Leben hinaus, dieser Segen. Und jeder, der WLAN regelmäßig nutzt, kennt dieses gute Gefühl, wenn WLAN da ist, oder? Kennt ihr doch, ne? Dieses Symbol dagegen macht nervös, wenn kein Netz da ist. Und ich habe so gedacht, wie fühlt sich das an, wenn wir nicht gesegnet würden, wenn es keinen Segen gäbe? Macht das für dich einen Unterschied, wenn es keinen Segen gäbe? Was wäre, wenn wir am Ende des Gottesdienstes, Vater unser, Amen, auf Wiedersehen, macht's gut, bleibt zuversichtlich bis zum nächsten Sonntag? Was wäre anders, wenn es den Segen nicht gäbe? Ist es so wie mit WLAN, da fehlt was, das macht mich nervös, wenn der Segen ausbleibt oder blockiert ist, wenn kein Segen kommt. Wie gut, dass Gott sagt, ich will segnen. Und das finde ich auch so großartig. Gott sagt, ich will sie segnen. Das ist Gottes Wille. Und das sagt Gott übrigens zu seinem Volk in der Wüste, wo vieles nicht gut lief. Das kennen wir alle, diese Wüstengeschichten mit diesem widerspenstigen Volk. Diesem Volk hat Gott das zugesagt und ich will sie segnen. Trotzdem, ich will sie segnen. Und Gott wusste auch, was dann kommen wird im verheißenen Land in Kanaan, dass es da nicht viel besser werden wird. Trotzdem hat sich Gott an diesen Segensspruch gebunden und das gilt bis heute. Gott bindet sich an diesen Segensspruch, so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will segnen. Was das bedeutet, wenn Gott seinen Namen auf uns legt, dazu am Schluss. Zunächst nochmal zur Struktur des Textes. Wie gesagt, er breitet sich in Wellen aus sozusagen, erst 3, dann 5, dann 7 Worte. Und auch inhaltlich lässt sich eine Steigerung erkennen. Denn jeweils der nachfolgende Aspekt nimmt den vorherigen auf und steigert ihn. Zunächst heißt nur, der Herr segnet. Dann er segnet, indem er behütet. Dieses Behüten wird konkret, indem er sein Angesicht über uns leuchten lässt, seine Gegenwart. Also er behütet nicht nur von weit weg, sondern er behütet ganz nah. Kommt ganz nah. Und in dieser Gegenwart zeigt sich seine Gnade. Und schließlich erhebt Gott sein Angesicht, also nochmal eine Steigerung, erhebt sein Angesicht über uns, also richtet seine volle Aufmerksamkeit auf uns. Und das ist eigentlich Frieden pur. Wenn Gott uns so ansieht, mit 100% fokussierter, konzentrierter Aufmerksamkeit, mehr Friede geht eigentlich gar nicht. In diesen Frieden kann man gehen und leben. So lässt sich in dieser dreigliedrigen Struktur auch eine Steigerung erkennen. Und ich habe so gedacht, wenn wir dann gesegnet werden und uns das so bewusst machen und die Hände offen halten, dann müssen wir doch eigentlich spüren, wie das immer mehr wird, wie das überfließt, fast schwer wird, wie da so eine Menge Segen so auf uns zuströmt, wie der Segen über uns fließt und überfließt und uns umgibt. Zum Schluss im dritten Teil kommt nochmal so eine Anweisung. Gott wiederholt das, so soll der segnen und sagt dann, dass mit diesen Segensworten der Segen auf die Kinder Israel gelegt wird und dass Gott selbst dadurch segnen wird. Sieht man diesen zweigliedrigen Schluss auch nochmal als eine Einheit, ergibt sich die Zahl 7. 7 Teile. 3 Glieder in der Einleitung, 3 Glieder im Segen. Sind 6 und am Ende die Anweisung nochmal als 7. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Nach 7 Tagen war die Schöpfung komplett abgeschlossen, fertig. 7 ist die Vollzahl. 7 bedeutet komplett, mehr braucht es nicht. Und somit bietet uns Gott mit diesem Segen etwas Komplettes an. Mehr braucht es nicht. Gott bietet uns etwas Vollkommenes an mit dem Segen. Oder er gibt uns etwas Vollkommenes. Und das heißt, wenn Moses sagt, so sollt ihr segnen, dann heißt es auch, mehr Worte braucht es nicht. Ich habe früher immer wieder mal überlegt, ob ich im Gottesdienst mal unterschiedliche Segenssprüche nehmen soll. Immer die gleichen Worte, dachte ich, wird das nicht langweilig mit der Zeit? Es gibt ja eine Fülle von Segensworten. Ja, wir erleben geradezu eine Inflation von Segensworten. Neben zahlreichen Varianten für Gottesdienste gibt es dann noch diese vielen irischen Segenswünsche vom Rückenwind und warmen Ofen in der Hütte und was es da alles so gibt. Ja, ich glaube, da ist auch ganz viel Kommerz dahinter. Man will ja irgendwie Tassen und so weiter verkaufen und Kalender. Mich hat dieser Text ermutigt, mich an diese göttliche Anweisung zu halten und zu sagen, diese Worte nehme ich und Gott sagt, mehr braucht's nicht. Das ist alles, das reicht. Damit dieser Segen uns nicht langweilig wird, können wir uns immer wieder daran erinnern, was passiert da eigentlich. Und deswegen auch die Predigt heute, dass uns dieser Segen nicht gewöhnlich wird und abstumpfen lässt, sondern dass wir jeden Sonntag mit Staunen und mit Erwartungen die Hände öffnen und sagen, ja, ich will diesen Segen, diesen überströmenden, sich steigernden Segen aufnehmen und in mich hineinwirken lassen. Natürlich kann man, wenn man jemanden jetzt persönlich segnet, andere Segensworte verwenden. Es gibt ja eine Reihe von guten Segensworten in der Bibel. Das haben wir auch schon mal in einer Predigt behandelt. Da gibt es viele gute Segensworte, die man nehmen kann zum persönlichen Segnen. Aber im Gottesdienst, finde ich, da gilt das, was Gott für den Gottesdienst angeordnet hat, für die Priester. Da halte ich mich an diesen Segen, den Gott vorgegeben hat. Weil er uns mit dem Segen etwas Vollkommenes, etwas Perfektes gibt. Und da habe ich gedacht, das heißt doch, der Gottesdienst kann auch so schlecht sein, wie er will. Am Ende kommt was Gutes, was Perfektes. Wenn der Gottesdienst noch so schlecht ist, am Ende gibt es doch noch was Gutes. 2 gute Sachen sogar. Das Vaterunser ist ja auch von Gott. Da kann man auch nichts falsch machen. Und im Segen auch nicht. Also, wenn der Gottesdienst schlecht ist, 2 gute Elemente könnt ihr immer mitnehmen. Und wenn die Predigt noch so schlecht ist, am Ende empfangt ihr was Gutes, den Segen. Und wenn ihr die Predigt vergessen habt, der Segen geht mit in den Alltag. Und ich habe so gedacht, allein dafür lohnt sich schon, in den Gottesdienst zu kommen, oder? Was man am Ende da bekommt, überfließenden Segen. Daher ist dieser Segen am Ende des Gottesdienstes kein schönes, frommes Ritual, weil man denkt, naja, es ist besser, als nach dem Vaterunser einfach auf Wiedersehen zu sagen. Nein, wir empfangen am Ende des Gottesdienstes eine geballte Ladung Segen, kraftvolles, wirkungsvolles, weil Segen wirkt, weil Gott sagt, ich werde segnen. Und was passiert da eigentlich beim Segen? Ist auch so ein bisschen geheimnisvoll. Was ist das eigentlich, wenn Gott segnet? Was ist eigentlich Segen? Sehr interessant, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen bedeutet Segen gut reden oder auch loben. Loben, gut reden und Segen ist eigentlich das Gleiche im biblischen Sprachgebrauch, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Segen bedeutet demnach, oder segnen bedeutet Gutes über jemanden aussprechen, so wie man jemanden lobt und Gutes über jemanden ausspricht. Und dieses Wort segnen und loben ist synonym, das kann man dann mal ausprobieren, wie das klingt, zum Beispiel diesen bekannten Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Man könnte genauso übersetzen, segne den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist auch richtig. Und es drückt aus, worum es da eigentlich geht beim Loben, nämlich etwas Gutes aussagen. Wenn ich sage, Herr, ich lobe dich, dann spreche ich etwas Gutes über den Herrn aus. Und in gleicher Weise ist Segen etwas, was Gutes ausgesprochen wird. Segnen und Loben sind also synonym und austauschbar. Insofern könnte man auch sagen, der Herr lobe und behüte dich, wäre auch richtig, weil er etwas Gutes über dich ausspricht. Das heißt, wenn du Gott lobst, sagst du etwas Gutes über Gott aus. Und wenn Gott dich segnet, sagt er etwas Gutes über dich. Gott sagt etwas Gutes über dich. Nicht, weil es da so viel zu loben gäbe, weil du so toll bist oder weil ich so toll bin. Im Gegenteil, Gott spricht dir Segen, Gutes zu, obwohl du nicht gut bist. Und damit heißt das Schlechte jetzt nicht gut, das Schlechte bleibt schlecht, aber trotzdem sagt Gott, ich sage dir trotz all dem Gutes zu. Gute Worte über andere sind rar geworden. Viele erleben das, dass nur noch selten gut über sie und zu ihnen gesprochen wird. Wer erlebt das noch, dass man gut über jemanden spricht? Oder es ist auch selten, dass man überhaupt mit jemandem spricht. Viele Menschen vereinsamen und sagen, da ist niemand, der mit mir spricht. Oder wann hat man das letzte Mal für dich ein gutes Wort eingelegt? Wann hat jemand für dich ein gutes Wort eingelegt? Oder wann wurde zum letzten Mal Gutes über dich gesagt? Ich kann es dir sagen, ich weiß es, wann das letzte Mal Gutes über dich gesagt worden ist. Nämlich, als du das letzte Mal im Gottesdienst warst. Am Ende wurde Gutes über dich ausgesagt. Selbst wenn Menschen schlecht über dich reden, am Ende sagt Gott im Gottesdienst Gutes über dich aus. Und leider ist es ja üblich, dass man mehr schlecht über andere redet, leider auch bei uns in der Gemeinde. Gut, dass Gott diesen schlechten Reden etwas Gutes entgegensetzt und am Ende des Gottesdienstes Gutes uns zuspricht und über uns aussagt. Er sagt auch Gutes über uns aus. Und das ist doch ein guter Grund, sonntags den Gottesdienst zu bekommen. Einmal in der Woche wird Gutes über mich gesagt. Das ist doch genial, oder? Mindestens einmal in der Woche wird Gutes über dich gesagt. Und deswegen kommen wir in den Gottesdienst. Und das sind nicht nur gute Worte, die Gott sagt, sondern wir wissen ja, wenn Gott etwas sagt, dann macht er das auch. Wir sagen viel, es passiert nichts. Aber wenn Gott etwas sagt, dann passiert das auch. Schöpfung, ne? Gott sprach und es geschah. Und das Gleiche gilt für dich. Wenn Gott etwas Gutes über dich ausspricht, dann tut er das auch, das Gute. So wie es in Psalm 33,9 heißt, er sprach und es geschah. Wenn Gott am Ende des Gottesdienstes zu dir spricht, dann passiert das auch. Dann darfst du davon ausgehen, das passiert jetzt. Gott spricht nicht nur Gutes, er tut es. Er tut dir Gutes. Und was geschieht da konkret, wenn wir segnen, wenn Gott uns segnet? Da gibt es viele schlaue Definitionen. Man kann sich es aber auch ganz einfach machen und einfach diese Verben anschauen, die in diesem Segen stehen. Und an diesen Verben können wir erkennen, was Segen eigentlich ist und was da passiert. Das erste heißt, der Herr behüte dich. Wenn der Herr behütet, klingt im Hebräischen das Bild vom Hirten an, auch bei uns. Der gute Hirte, der seine Herde behütet. Und behüten hat im Hebräischen noch eine viel weitere Bedeutung. Es meint bewahren, erhalten, schützen. Und das ist ein Wesensmerkmal Gottes. Im Psalm 121 ist vom Hüter Israels die Rede. Gott ist der Hüter Israels, ist der Hüter seiner Gemeinde, seiner Gläubigen. Und im Psalm 121, das ist eine sehr schöne Ergänzung zum Segenstext, da wird dieser Hüter beschrieben, wie er hütet, wie er segnet und behütet. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels oder Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr spende dir Schatten und steh dir bei. Was Schatten bedeutet, das merken wir, wenn es richtig heiß ist, wie die letzten Tage, wie gut Schatten dann ist. Dass dich die Sonne am Tag nicht sticht, noch in der Nacht der Mond schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Das passiert beim Segen. Und jetzt können wir ja denken, er behütet mich vor jedem Unheil, aber das Leben schaut doch ganz anders aus. Dieser Zuspruch, behüten vor jedem Unheil, das heißt nicht, dass dir nie mehr etwas Böses geschieht, weil das Leben spricht eine andere Sprache. Wir erleben das ja, auch als Gläubige. Das bedeutet vielmehr, dass uns das Unheil nicht zerstört. Ja, es passiert auch Unheil. Auch uns Gläubigen widerfährt Unheil, aber es wird uns nicht zerstören, dass trotz Unheil unser Leben, unsere Seele bewahrt bleibt. Jörg Zink hat es mal so sehr treffend formuliert. Segen ist eine heimliche Kraft, aus der das Leben erwächst, trotz allen Leides und trotz allen Todes. Eine heimliche Kraft, aus der Leben wächst, auch wenn Leid uns widerfährt, sogar Tod. Das heißt, der Segen ist kein magischer Schutzschild um uns herum, der uns so vor Unheil schützt und bewahrt, dass uns nichts mehr zustößt. Der Segen ist viel größer und umfassender. Der Segen, der Herr segne und behüte dich, bedeutet, er bewahrt dein Leben vor der Macht des Bösen. Gott schützt dich in allem, was dir begegnet, dass deine Seele keinen Schaden nimmt, dass du nicht in Versuchung fällst, dass dein Glaube nicht zerstört wird, dass das Böse nicht am Ende über dich siegt, sondern dass am Ende Gott triumphiert. Segen und Leid oder Segen und Unglück ist kein Widerspruch. Das können wir auch in der Bibel sehen. Die Gesegneten in der Bibel mussten auch Leid und Unglück erleben. Zum Beispiel Abraham, der Gesegnete des Alten Testamentes. Abraham machte Fehler, erlebte geistliche Dürrezeiten, Zweifel. Gott prüfte ihn und trotzdem war er gesegnet, der Gesegnete. Und er wurde letztlich auch zum Segen der Völker. Und der Gesegnete des Herrn schlechthin, Jesus Christus, auch er musste Schreckliches leiden. Aber Gott hat ihn in einer viel tieferen Art und Weise getragen und gehalten und bewahrt. Selbst im Tod hat er ihn gehalten und bewahrt und zum neuen Leben auferweckt. Das heißt, Segen bewahrt nicht vor Unheil, aber bewahrt im Unheil und sorgt dafür, dass wir nicht zerstört werden. Und es kann sogar, und das ist ja die Steigerung, aus Unheil, aus Leid und Tod Gutes bewirken, so wie der Tod Jesu am Kreuz letztlich ein enormer Segen geworden ist, ein unglaublicher, unvergleichbarer Segen, ist aus diesem Unheil entstanden. Leiden kommt nicht von Gott. Von Gott kommt nur Gutes. Gott wird uns nicht Leiden zuteilen. Von Gott kann nichts Böses und kein Unglück kommen. Und Gottes Segen ist so stark, dass Menschen trotz Unheil und Leid gesegnet werden. Segen bewirkt, so Jörg Zink, dass trotz allem Unheil das Leben weitergeht. Segen ist die heimliche Macht, aus der das Leben erwächst, trotz allen Leides und trotz allen Todes. Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten. Was das bedeutet, kann man am Gegenteil deutlich machen. Psalm 104 zum Beispiel, Vers 29, da wird festgestellt, wenn du dein Angesicht verbirgst vor der Schöpfung, erschrickt sie. Wenn du dein Angesicht von den Menschen abwendest, erschrecken sie und vergehen. Das ist die Angst des Psalmisten, wenn er sagt, Gott, wenn du wegschaust, dann ist aus mit uns. Und manchmal heißt es auch im Alten Testament, dass Gott sich zornig abwendet wegen der Sünden seines Volkes. Dadurch entzieht er seine Gegenwart. Und davor haben die Menschen im Alten Testament Angst, dass Gott seine Gegenwart entzieht. Im positiven Sinne heißt das, wenn Gott sein Angesicht leuchten lässt, wendet er sich uns gnädig zu. Und daher der zweite Teil des Segensspruchs, und sei dir gnädig. Der Herr ist gnädig im Segen. Zuwendung und Gnade gehören zusammen. Weil Gott gnädig ist, wendet er sich zu. Wenn er zornig ist, wendet er sich uns nicht zu. Dann wendet er sich ab. Aber Gott sagt, ich bin gnädig und deswegen wende ich mich dir zu. Und im Psalm 13, Vers 4 fleht David, wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Auch David hat eine Ahnung davon, wie es sich anfühlt, wenn Gott sich abwendet. Dann wird es dunkel in uns und um uns. Und deswegen dieses Flehen, wende dich mir zu, damit ich nicht sterbe, damit ich nicht vergehe. Und damit es hell wird in meinen Augen, das ist eine Folge dessen, wenn Gott uns gnädig anschaut, dann wird es hell in unseren Augen. Gottes Angesicht ist Gottes Gegenwart. Gott selbst wendet sich dir zu, wenn er segnet. Er wendet sich dir zu, weil er nicht zornig ist, sondern weil er dich gnädig ansieht. Und er will dir gnädig sein, auch wenn du Böses denkst und tust. Seine Gnade, seine leuchtende Gegenwart wollen dich hell machen, so wie David sagt, mach meine Augen hell. Diese Zuwendung will dich hell machen. Und sie wollen dich vor dem Tod und den Folgen der Sünden bewahren. Und mit diesem Segen sagt Gott zu dir, ich bin für dich. Ich bin für dich und ich bin gnädig. Und das heißt, ich habe nichts gegen dich. Wie gut zu wissen, wenn wir am Ende des Gottesdienstes rausgehen und wissen, Gott ist für mich. Gott ist nicht gegen mich. In Gottes Gnade steckt Mitgefühl, Erbarmen, bedingungslose Liebe. Gott sieht dich liebevoll an, wenn du das hörst. Der Herr, lass sein Angesicht über dir leuchten. Ich stelle mir vor, wie er mich anlacht. und sich über mich freut. Und das möchte ich euch auch zusprechen. Gott sieht dich freundlich an, wenn du gesegnet wirst. Und diese freundliche Liebe will dein Herz verändern. Und dann kommt noch die Steigerung. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Und das heißt volle Aufmerksamkeit. Was für eine Vorstellung. Gott richtet seine volle Aufmerksamkeit auf dich. Ist unvorstellbar bei diesen Millionen, Milliarden Menschen, dass Gott jeden anschaut, dass Gott volle Aufmerksamkeit für dich, für mich hat. Und da steckt noch mehr drin. Wenn zwei sich konzentriert anschauen, in die Augen schauen, probiert es mal aus, dann ist das ja eine ganz intensive Begegnung, wenn sich zwei Menschen in die Augen schauen. Und das ist dieser Segen. Gott schaut dich so intensiv an. Das geht dann durch und durch, oder? Wenn man jemanden anschaut, das macht schon was mit einem. Begegnung von Angesicht zu Angesicht, das wird damit deutlich. Und das ist dann Frieden. Mehr kann es nicht geben. Der Herr gibt dir Frieden. Wenn er dich so anschaut, weißt du, Frieden, alles gut. Shalom steht im Hebräischen. Und dieses Shalom, Frieden, das ist mehr, als wir unter Frieden vorstellen. Shalom, das heißt heile Beziehung. Wir schauen uns an von Angesicht zu Angesicht. Heil sein, ganzheitlich. Versöhnt mit Gott, Sicherheit, Geborgenheit, getragen sein, wir zwei, wenn wir zusammen sind, dann kann nichts passieren. Und dieses auf Menschen erhobene Angesicht können wir auch bei Jesus schauen, im Neuen Testament. Da sehen wir, wie Jesus die Menschen angesehen hat, die Kranken, voller Erbarmen, die Sünder, die Verlorenen. Und wir sehen, wie er sie barmherzig gesehen hat, wie er sogar geweint hat über ihr Elend und über ihre Not. Und wie er sie zu sich gerufen hat, wie er sie verändert hat, wie er sie geheilt hat, ganzheitlich. Und das ist Segen. Das geschieht, wenn Gott uns segnet. Und ein letztes passiert, sein Name wird auf uns gelegt, so sagt es Gott. Und so soll mein Name auf euch gelegt werden, auf die Kinder Israels. Und der Name steht auch für Gottes Gegenwart. Indem Gott seinen Namen auf uns legt, sagt er uns seine Gegenwart zu. Aber noch mehr, der Name bedeutet auch Besitz. Wenn auf einem Stift mein Name steht, dann gehört der Stift mir. Wenn Gott seinen Namen auf dich legt, dann gehörst du ihm. Und so hat man auch dann das lateinische Wort signare für segnen genommen. Signatur. Ne? Also wenn Gott segnet, wirst du signiert, handsigniert von Gott. Gottes Name steht auf dir. Und wer Gottes Namen trägt, der gehört zu ihm. So wie ein Kind den Familiennamen trägt, gehört es zur Familie. Gott sagt damit, du gehörst zu mir. Du stehst unter meinem Schutz. Wehe jemand in meinen Stift, wo mein Name draufsteht, der gehört mir. Du stehst unter meinen Schutz. Du stehst auch unter meiner Herrschaft. Das ist dann der andere Aspekt, nicht nur Schutz, sondern auch Herrschaft. Das heißt, du gehörst mir. Ich will mich durch dich verwirklichen hier in dieser Welt. Ich will durch dich wirken. Du gehörst mir. Das alles geschieht am Ende des Gottesdienstes, wenn wir segnen. Gott selbst segnet. Er legt seinen Namen auf uns. Und da wir ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, im neuen Bund leben, gehören wir zu Gottes Volk. Wir sind auch mit angesprochen in diesen Segen. Und wir sind alle Priester, schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Und im Sinne des ersten Petrusbriefes kann segnen, wer im Sinne des Petrusbriefes wiedergeboren ist, so wie es am Anfang da heißt. Im Gottesdienst dürfen wir segnen, alle dürfen segnen. Nicht nur irgendwelche ordinierte Pastoren und Pastorinnen, jeder darf im Gottesdienst segnen. In der Seelsorge dürft ihr segnen. Wenn ihr für jemanden betet, nach dem Gottesdienst oder auch in der Seelsorge, im Persönlichen, im Hauskreis, da wo ihr zusammenkommt und sagt, hier, ich habe Probleme, darf ich dich segnen? Wir alle dürfen segnen, weil wir, so sagt auch Petrus, zum Segnen berufen sind. Das ist unsere Aufgabe, dass wir zum Segnen berufen sind. Und dabei dürfen wir wissen, sowohl im Gottesdienst als auch wie im Persönlichen, wenn wir segnen, wird Gott selbst segnen. Das dürfen wir immer im Hinterkopf behalten. Wenn ich jetzt segne, und wenn ich dabei gar nichts Besonderes fühle, vielleicht sogar schwach bin und müde bin, weiß ich, und trotzdem, es kommt überhaupt nicht auf mich an, Gott wird segnen. Wenn ich jetzt jemand die Hand auflege und Segen ausspreche, wird Gott segnen, egal was ich fühle und wie stark oder schwach ich bin. Auf mich kommt es gar nicht drauf an. Gott selbst wird durch mich und durch dich segnen, wenn du segnest. Was für ein Privileg. Amen.